Willkommen zu einer weiteren Folge Zirkus Hotline. Heute wieder aus Paris. Ich war aber gestern in Salzburg, bin aber direkt heute wieder zurückgekommen. Dazu gibt es später noch mehr. Es ist wieder spät in der Nacht. Es war alles ein bisschen anders geplant. Ich fange jetzt erstmal von vorne an. Beziehungsweise ich fange heute einmal von hinten an. Denn heute ist Samstag. Ich habe heute aber im Moulin Rouge in Paris performt. Mal wieder als Ersatz. Mir wurde in letzter Zeit öfter gefragt, wieso kann denn das vorkommen, dass es in letzter Zeit so oft ist, dass ihr als Ersatz hier auftretet. Es gibt so verschiedene Gründe dafür. Erstens gibt es mittlerweile mehr akrobatische Nummern hier. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand verletzt oder dass jemand ausfällt, ist höher. Zweitens sind wir im Moment an erster Stelle als Replacement Act. Also dadurch, dass wir sowieso Montag, Dienstag, Mittwoch hier auftreten, werden wir als erstes angerufen, wenn jemand irgendwie ausfällt. Das heißt natürlich, dass wir dann irgendwie schneller eingreifen. Und drittens wurde es in den letzten Jahren, Monaten eher, etwas leichter für uns Artisten hier im Moulin Rouge in Paris auch krank zu sein. In der Vergangenheit war das manchmal schwieriger. Jetzt haben sie einfach ein besseres System eingeführt, sodass es auch nicht so ein großes Problem darstellt, anzurufen, wenn man krank ist. Ich habe ja schon Videos gemacht zu Thema krank sein als Artistin. Schon sehr viele. Jedes Mal, wenn ich jetzt so ein Video mache, kriege ich das ein bisschen mehr Aufrufe. Weil es eigentlich im Zirkus krank sein gar nicht richtig gibt. Also ich kann mich nur an Shows erinnern, die ich ausfallen lassen musste, als ich beim Cirque du Soleil war, als ich Corona hatte. Sonst gibt's das irgendwie gar nicht. Also man muss performen, egal ob man krank ist oder gesund ist, wenn man Wehwehchen hat. Klar, natürlich, wenn man richtig verletzt ist, ist eine andere Geschichte. Aber so ein Kranksein, so ein Schnupfen haben, das gibt's halt in unserer Szene nicht. Und natürlich gibt's dann aber auch manchmal Situationen, wo man auftreten könnte, das aber jetzt vielleicht nicht so gut ist für Herz oder man hat irgendwie Durchfall. Und ja, es ist einfach sozusagen, wenn die Möglichkeit besteht und man krank ist, dann nicht aufzutreten, ist halt schon gut. Und das ist für die Tänzer hier gegeben, auch schon über Jahre hinweg. Und bei den Artisten war das immer schwierig anzurufen, wenn man krank ist, weil es einfach keinen Ersatz gab und ist immer eine Nummer ausgefallen. Und weil die Verträge ja befristete Verträge sind, also nur über einige Monate gehen, ist es auch in der Szene, und es ist jetzt gar nicht mal so sehr hier, sondern einfach in der ganzen Zirkusszene, wenn man halt irgendwie ausfällt, das wird immer sehr, sehr schlecht angesehen oder es wird einfach nicht gerne gesehen, wenn man als Artistin ausfällt. Deswegen haben sich die meisten Leute einfach immer sehr, sehr durchgequält und jetzt haben wir ein besseres System, wo es einige Artisten gibt, die so nicht Standby sind, aber die sozusagen rein theoretisch einspringen könnten. Und in diesem Fall waren wir das und machen wir auch gerne, machen wir immer, wenn man uns fragt. Und vor allem ist es ja jetzt auch so, dass wir schon bald Paris verlassen. Also wir haben jetzt nur noch 2 Wochen Shows hier. Das heißt, noch so eine Show dazu ist eigentlich auch ganz nice. Kriegt man auch nochmal extra Geld. Und auch gerade diese 4 Tage frei sind ja schon viele Tage. Ich trainiere normalerweise immer für die Weltmeisterschaften. Und heute war auch eigentlich mein Plan war sowieso heute Abend trainieren zu kommen. Und jetzt habe ich halt noch die Shows gespielt, konnte deswegen nicht ganz so gut trainieren, wie wenn ich einfach nur trainiert hätte. Aber es hätte halt auch sein können, dass ich zurückkomme aus Salzburg und dass ich gar nicht wirklich trainieren gehe, weil es schon spät ist und ich irgendwie meinen Schweinehund überwinden muss und das nicht schaffe und ich wusste, mit den Shows geht das. Von dem her, eigentlich war das ein Win-Win-Win, obwohl ich den Anruf gekriegt habe, als ich am Flughafen war und eigentlich in Salzburg war. Die richtige Wahrheit der Geschichte war, dass ich sowieso heute zurückgefahren wäre. Also ich bin jetzt nicht extra aus Salzburg letzte Sekunde hierher eingeflogen worden. Ich habe die Info am Flughafen bekommen. Also als ich am Flughafen war auf meiner Rückfahrt und auch schon müde, beziehungsweise man ist bei solchen Kurztrips, da schläft man ja nicht so viel, unternimmt viel. Und dann stellt man sich eigentlich eher so drauf ein, dass man dann wieder nach Hause kommt und dann den Tag frei hat. Dann sozusagen zu erfahren, okay, möchtest du heute noch Shows machen, ist natürlich immer so ein bisschen, ja, es ist immer ein bisschen anstrengend. Auf der anderen Seite ist mir ganz stark aufgefallen, dass wenn ich abends eine Show spiele, also wenn ich morgens aufwache und ich weiß, heute Abend spiele ich 2 Shows im Moulin Rouge in Paris oder egal wo, also auch wenn man einfach ein anderes Engagement hat, startet man seinen Tag immer wie so eine Handbremse, die gezogen ist. Man macht zwar Sachen, man unternimmt Dinge, man hat manchmal auch Freunde, die in der Stadt sind und man macht dann Sachen mit den Freunden. Aber so ab 18 Uhr, also um 20 Uhr muss ich da sein, ab 18 Uhr fängt dann bei mir an so, okay, jetzt möchte ich eigentlich wieder zurück nach Hause und irgendwie Ruhe haben. Und auch davor ist es eigentlich immer so, dass man zwar Sachen unternimmt, aber sich immer so ein bisschen schont. Wenn man aber einen freien Tag hat, also abends nicht performt, dann schont man sich ja nicht. Ist ein ganz normaler Tag. Und mir ist es ja schon öfter aufgefallen, dass wenn ich am Tag angerufen werde, um dann abends zu performen, dann habe ich ja bis zu diesem Anruf meinen Tag so gelebt wie ein nicht schonenden Tag, wie ein ganz normaler Tag. Und ich mache an dem Tag viel mehr. Und am Ende ist die Show ist die genauso gut, aber der Tag ist einfach irgendwie cooler gewesen. Und deswegen finde ich es auch gar nicht so schlimm, wenn es passiert. Also es ist jetzt irgendwie in der Zeit, wo wir hier waren, ja, so viermal oder so passiert, was ja schon recht oft ist. Und ich mache das jedes Mal immer noch gerne. Die Sache ist auch die, man kann auch Nein sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir Ja sagen müssen. Wir sind ja nicht unter Vertrag. Und es wäre auch die Möglichkeit bestanden, dass Francis ein Solo macht. Es ist nur so, dass für uns das Duo am leichtesten ist. Es ist zwar nicht unbedingt das wenigste Anstrengende, aber das ist halt schon vorbereitet. Das machen wir ganz oft und wir wissen genau, wie das geht. Und man geht dann einfach die Bühne und weiß, es wird gut. Bei den Solos, sowohl sein Solo als auch mein Solo, muss man davor das nochmal durchgehen, weil wir das ja jetzt nicht jeden Tag spielen und man dann nochmal gucken muss, wie war das, wie war diese Version. Also zum Beispiel die Solo-Version, die ich hier im Moulin Rouge in Paris spiele, ist eine andere Solo-Nummer als die, die ich zum Beispiel bei anderen Shows gespielt habe. Das heißt, ich müsste, wenn ich jetzt weiß, ich performe als Solo, muss ich mir nochmal die Musik anhören, muss ich das vielleicht nochmal machen. Vielleicht gibt es ein oder zwei kleine Übergänge, die würde ich gerne nochmal testen. Und man ist viel nervöser und viel mehr in so einem, man muss einfach sehr, sehr, sehr konzentriert sein und das gibt einem viel, viel, viel mehr Stress. Und wenn man das Duo macht, was wir einfach jeden Tag machen, dann geht es einfach so. Und ich wusste zum Beispiel heute, Francis hätte auch das Solo machen können und ich hätte zum Beispiel noch einen Tag in Salzburg bleiben können, beziehungsweise ich hätte auch einfach den Abend frei machen können, aber dann wäre auf ihm viel mehr Druck gelastet und so ist es irgendwie ein bisschen fairer für uns beide. Auf meinem Flug habe ich ganz viele alte Fotos rausgesucht. Der Hauptgrund war dafür, weil ja letzte Woche oder vor zwei Wochen hatte ich ja einen größeren Dreh hier. Ich habe ja noch nicht gesagt, mit wem, aber ich wurde kontaktiert, ob ich nicht Fotos und Videomaterial einschicken könnte von früher, also einfach Dinge von der Vergangenheit, damit sie ihr Stückchen etwas besser bespielen können. Und dann war ich auf der Suche, Sachen zu finden, habe alte Ordner durchgestöbert und bin auf ganz viele Fotos von mir und Francis gestoßen. Mir ist dann eingefallen, es gibt doch auch noch ganz viele alte Videos von uns, die man ja auch einschicken könnte, beziehungsweise die ja auch einfach spannend sind zu sehen. Und ich habe dann Francis geschrieben und gesagt, hey, kannst du nicht heute deine Festplatte mitbringen? Weil ganz lustigerweise, als wir angefangen haben, zusammen zu trainieren, wir kennen uns ja schon seit 2011 und wir haben angefangen, Duo zusammen zu trainieren 2012, da war das noch gar kein Ding. Das war einfach, wir waren Freunde und haben einfach ausprobieren wollen, ob das geht, zu zweit in einem Rad drehen. Und dann haben wir eine Nummer kreiert über 3 Jahre hinweg und seit 2015 performen wir zusammen. Und diese ganze Zeit zwischen 2012 und 2015 hat er alles gefilmt. Also wir haben ganz viel mit seinem Computer gefilmt, mit seinem Handy gefilmt. Wir haben ganz viel Training mit dokumentiert, weil wir eine Nummer kreiert haben zusammen. Aber ich habe so gut wie nichts gefilmt und auch so gut wie nichts dokumentiert. Ich habe auch aus der Zeit ganz wenige Fotos nur, auch aus meinen ersten Zirkusjobs ganz wenige Fotos. Und es ist voll krass, weil ich ja jetzt alles mitfilme, die ganze Zeit filme. Und dass sich das komplett gewandelt hat, dass jetzt filme ich alles. Er macht immer noch sehr viele Fotos, aber ich bin die Person, die filmt. Aber damals hat er halt gefilmt. Und deswegen aus dieser ersten Zeit hat er ganz viel Videomaterial, aber ich nicht so viel. Und er hat es natürlich auch alles ganz fein säuberlich, alles sortiert auf seiner Festplatte, weil er so jemand ist, der Sachen einfach ganz fein säuberlich sortiert hat. Richtig, richtig süß. Und ich habe ihn gefragt, ob er die nicht heute mitbringen kann, damit ich in dem Zuge einfach ein paar Sachen auch nochmal angucken kann und auch Sachen weiterschicken kann für dieses Fernsehformat. Und dann haben wir in der Pause zwischen den Shows uns die alten Videos angeguckt und es war so cool. Wir mussten so lachen, weil natürlich ganz viele Sachen einfach total lustig waren. Sich selbst auf Videos zu sehen von vor 10 Jahren ist immer irgendwie eine tolle Sache. Aber was auch total toll war, war zu sehen, einfach irgendwelche anderen Figuren, die wir gemacht haben, die schön aussahen. Dann zu sehen, wie wir zusammen miteinander waren, wie die Nummern waren. Der Stil war auch damals noch viel zeitgenössischer, würde ich sagen. Also viel moderner. Ich finde, modern ist immer so ein schwieriger Ausdruck, weil modern irgendwie so alles und nichts sagt. Aber wir hatten halt noch keinen Bling-Bling auf den Kostümen. Wir haben einfach in so Jeans und T-Shirt irgendwie unsere Nummern vorgeführt. Ich hatte damals auch noch kurze Haare. Francis hatte keinen Bart. Und wir sahen beide noch ein bisschen, ich würde sagen, androgener aus. Also ich war in den Zügen vielleicht ein bisschen härter und er war in seinen Zügen vielleicht ein bisschen weicher. Und dadurch sahen wir ähnlicher aus. Und das hat dem Duo auch nochmal was ganz Besonderes gegeben. Also es war einfach sehr harmonisch und ich glaube auch, unsere Größe und unsere Körper passen sehr gut zusammen. Also wir haben irgendwie gute Proportionen und das sieht sehr schön aus und das kann man in diesen alten Videos auch ganz klar sehen. Es war ein ganz anderer Stil, aber trotzdem irgendwie sehr passend. Und wir haben das uns angeguckt und waren so, boah, voll cool und diese Bewegung und das hier und wäre es nicht cool, auch nochmal so eine Nummer zu machen. Und wir haben danach sind wir voll ins Reden gekommen, ob es nicht irgendwie Sinn machen würde, nochmal eine Nummer zu kreieren, die einfach ein bisschen zeitgenössischer ist. Weil was wir jetzt machen, ist ja sehr, sehr klassisch, aber wir kommen ursprünglich gar nicht aus dem klassischen Zirkus. Also wir haben einfach nur uns in diese Richtung in Anführungszeichen spezialisiert, weil es in dieser Richtung einfach auch einen sehr großen Markt gibt und es sehr viel Sinn macht. Auch weil wir darauf Lust hatten und gemerkt haben, das passt zu uns. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch das andere können. Also auch zeitgenössischen Zirkus finden wir toll und können wir auch. Und das nochmal so zu sehen auf Video war sehr cool. Und die andere Sache, die uns aufgefallen ist, was für eine krasse Arbeitsmoral wir hatten. Wie viele Videos es gibt, wie oft wir trainiert haben und auch in verschiedenen Trainingsräumen. Und da haben wir nochmal versucht, so ein bisschen zu rekapitulieren, wie ist denn das alles zustande gekommen? Wann haben wir denn trainiert? Denn Francis war an der Zirkusschule ein Jahr über mir. Also ich habe angefangen 2011, er hat schon angefangen 2010, er war sogar schon in dem Highschool-Programm und er hat dann graduiert 2013 und ich 2014. Das heißt, er war immer ein Jahr weiter und wir haben mit dem Duo angefangen aus Spaß und wir hatten es auch nur ein einziges Jahr als zweite Disziplin. Man konnte noch eine zweite Disziplin dazu wählen und die hatten wir ein Jahr lang, nämlich 2013. Und da hatten wir dann auch Unterricht, aber da hatten wir 2 Stunden Unterricht. Sonst haben wir alles andere an der Nummer komplett selber gemacht, komplett selber erfunden und das haben wir abends gemacht. Oder in den Ferien oder am Wochenende. Weil an der Zirkusschule in Montreal hast du halt Training von Montag bis Freitag. Manchmal noch am Samstag, aber normalerweise Montag bis Freitag. Morgens um 8:30 ging es meistens los, je nachdem, ob man mit was man gestartet ist. Also entweder um 9:30 oder um 10. Und dann hatte man Training so bis um 4:05 normalerweise. Dann hatte man noch so eine Pause. Dazwischen waren auch Pausen, aber man hat eigentlich schon sehr, sehr viel trainiert. Und abends hatte man dann noch irgendwie Career Management oder Anatomie oder noch so andere Kurse. Die gingen dann noch von 6 bis 8. Aber die Schule war noch offen bis um 10. Das heißt, an Abenden, wo man keine Abendklassen hatte oder auch an Abenden, wo man halt um 8 fertig war, konnte man aber dann am Ende noch trainieren. Und wir haben mindestens 3-4 Mal die Woche abends noch trainiert. Wenn alle anderen nach Hause gegangen sind, waren wir noch da und haben weiter trainiert und weiter trainiert und weiter trainiert, weil wir halt gedacht haben, dieses Duo hat Potenzial und weil uns ein bisschen von der Schule gesagt worden ist, nee, fokussiert euch mal lieber auf eure Solos, macht eure Solos, weil man weiß ja immer nicht mit dem Duopartner, wenn der mal irgendwann nicht mehr will oder wenn der schwanger wird, irgendwann ganz komische Ausreden wurden da uns gesagt. Die wollten halt, dass wir uns auf das fokussieren, was wir halt schon können. Und damals war Sierad auch noch eine sehr unbekannte Disziplin. Also wir waren beide mit unseren Sachen dann noch sehr neu. Von dem her kann man es auch irgendwo verstehen. Aber das Duo hatte halt so viel Potenzial, dass wir das nicht aufgeben wollten. Und man kann in diesen Videos halt sehen, wir haben angefangen, richtig das zu trainieren 2012. Dann hatten wir 2013 noch sozusagen die Zeit in der Schule zusammen, weil er ist ja dann also Sommer 2013 ist er gegangen, dann war ich ja noch ein Jahr länger da, wo er schon weg war. Und da haben wir dann halt abends trainiert, im freien Training, entweder in der Schule oder in einem Studio direkt um die Ecke. Also es gab so 2 oder 3 verschiedene Studios um die Ecke. Und da ist dann die Nummer entstanden. Wir haben wirklich 3 Jahre lang an unserer Nummer gearbeitet. Das erste Jahr war komplett einfach nur ausprobieren, was geht und Recherche. Im zweiten Jahr haben sich schon Sachen so ein bisschen kristallisiert. Und im dritten Jahr haben wir dann wirklich die Choreografie entwickelt und dann perfektioniert. Und dann gibt es reihenweise Videos von uns, wie wir einfach nur die ganze Nummer durchspielen, weil wir nämlich an irgendeinem Punkt gemerkt haben, okay, wir brauchen die Routine. Und wir hatten natürlich die Erfahrung von unseren Solonummern und alles, was wir in der Schule gelernt hatten, aber wir hatten halt die Erfahrung nicht im Duo. Wir haben dann unsere Nummer kreiert auf eine Musik in einem bestimmten Tempo und sind dann aber zu einer Komponistin gegangen und haben uns eine eigene Musik komponieren lassen. Das ist auch die Musik, auf die wir hier im Moulin Rouge in Paris spielen. Das ist eine komponierte Musik, die auf uns komponiert worden ist, inspiriert von diesem ursprünglichen Lied, aber die uns gehört. Und das heißt, wir haben dann mit der ersten Musik, aber auch mit der zweiten Musik einfach ganz, ganz, ganz viele Durchläufe gemacht. Und es war immer der gleiche Ablauf. Wir sind irgendwie reingekommen ins Training, haben uns aufgewärmt. Ein bisschen mit dem Rad, aber auch sehr viel einfach nur so. Es gibt auch ganz viele Tanzvideos von uns, wo wir einfach nur so rumhüpfen und uns so aufwärmen. Dann haben wir ein bisschen Technik gemacht, also so Sachen, Tricks, die schwierig waren. Und dann haben wir einmal komplett die ganze Nummer durchgemacht, haben die gefilmt, haben sie uns angeguckt, haben besprochen, was nicht funktioniert hat und hat sie nochmal gemacht. Und dann wieder besprochen, was nicht funktioniert hat und nochmal gemacht. Und wir haben teilweise stundenlang im Training einfach nur die Kür durchgemacht, nicht die Kür, Kür heißt es beim Wettkampf, im Zirkus heißt es Nummer, die Nummer durchgemacht und angeguckt und analysiert, weil die hatten auch in der Zeit keinen Trainer. Das heißt, ich glaube, in der Zeit habe ich auch ganz viel schon gelernt von den Sachen, die ich jetzt mache, wenn ich meine Kür vorbereite für die WM, dass ich einfach alleine trainiere, einfach im Studio bin und dass man es halt einfach macht und dass man sich es dann anguckt auf Videos und es filmt, anguckt auf Video, analysiert und dann nochmal macht. Und es war eine super leichte Zeit und eine super schöne Zeit. Wir haben jetzt auch nochmal drüber geredet dann, so wie war denn das? War das irgendwie stressig? War das nicht stressig? Und es war noch zu so einer Zeit, wo man irgendwie noch weniger Sorgen hatte. Ich meine, wir waren halt auch noch jünger. Und wir wussten, wir wollen irgendwann mal so für die größten Zirkusse der Welt performen, aber wir wussten halt gar nicht so genau, wo und was. Und unser Ziel war es, hauptsächlich unsere Nummer erstmal zu zeigen und eine fertige Nummer zu zeigen. Und wir sind dann eingeladen worden fürs Cirque de Mar Circus Festival. Also das ist eines der größten Festivals für modernen Zirkus und junge Artisten in Paris. 2015 war das. Und dann haben wir uns darauf vorbereitet, sehr intensiv, ungefähr ein halbes Jahr lang. Und aber auch davor haben wir einfach, wir haben sehr diszipliniert gearbeitet und uns war, glaube ich, schon immer klar, man muss die Arbeit reinstecken. Immer wird sich lohnen, Arbeit reinzustecken und man kann immer an Details arbeiten und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal machen. Und wir haben das so oft gemacht, bis die Nummer dann halt so geworden ist, wie wir sie haben wollten. Und ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum wir auch heute, bis heute noch so erfolgreich sind und auch diese Nummer auch noch gleich geblieben ist, weil wir so viele Details erarbeitet haben zu der Zeit. Wir haben an Händen gearbeitet, an Fußstellungen, an ganz kleinen Details, bis es dann irgendwann so war, wie es uns gefallen hat. Und eine Version davon gibt es bis heute sogar noch zu sehen. Ich habe auch vorher mit Francis geredet. Es ist an der Zeit, eine große Podcast-Folge mit ihm aufzunehmen. Ich glaube, wir werden sie diese Woche aufnehmen. Also es könnte sehr wahrscheinlich sein, dass es die nächste Folge wird, um so ein bisschen auch zu erfahren, wie er zum Zirkus gekommen ist. Er hat auch eine richtig schöne Werdegangsgeschichte. Er kommt auch nicht aus einer Zirkusfamilie, er hat auch eine ganz andere Geschichte. Und was sozusagen dazu geführt hat, dass er Zirkusartist geworden ist, wie er das gemacht hat, was sein Werdegang ist, ich glaube, das wird eine ziemlich coole Folge sein. Wenn ihr dazu Fragen habt, also wenn ihr ihm Sprachnachrichten schicken wollt, sage ich, deswegen kündige ich das jetzt schon mal an, könnt ihr auf Englisch, die Folge wird auf Englisch sein, könnt ihr auf Englisch Sprachnachrichten reinschicken an Francis und die wird er dann mit beantworten, dann wird die Folge sogar noch ein bisschen audiodynamischer. Ja, und ganz am Anfang habe ich doch gesagt, dass ich in Salzburg war. Das war ich auch. Was habe ich denn in Salzburg gemacht? Ich fand es richtig lustig. Ich habe das gepostet auf Insta und auf TikTok, aber auch nur ein Video, glaube ich, dazu gemacht. Und so viele von euch haben sich gefreut, dass ich in Salzburg war, dass ich das richtig cool finde, weil ich finde es immer toll, wenn ich für Projekte irgendwo anders bin und auch gar nicht so richtig weiß, gibt es denn da Leute von euch, die da auch sind und dann merke, ja, ihr seid auch in Salzburg, richtig schön. Ich kann gar nicht so viel zu dem Projekt erzählen bisher, weil es noch nicht unterschrieben ist. Ich habe auch lange Zeit überlegt, ob ich überhaupt dazu schon ein Video machen soll, ob ich überhaupt schon sagen soll, dass ich dahin fahre. Aber es ist so selten, dass man von der Produktion eingeladen wird, bevor irgendwas hier unterschrieben ist, um sich anzugucken, was überhaupt möglich ist, dass ich dachte, allein das ist schon ein Thema wert. Und wenn es am Ende dann aus irgendeinem Grund nicht zustande kommt, dann sage ich einfach, erzähle ich euch einfach, dass es nicht zustande gekommen ist und aus welchem Grund. Aber im Moment sind wir noch in dem Stadium, es ist nichts unterschrieben, deswegen sage ich auch nicht genau, was es ist. Aber es ist eine größere Produktion. Es ist wieder so eine Kunstformen verbinden Produktion. Das heißt, es ist kein Zirkusengagement, sondern ich bin als Zirkusartistin gebucht für eine andere Art von Show. Und die findet statt im Herbst in Salzburg. Und dadurch, dass sie mich einkaufen als Artistin, wollten sie sozusagen gucken, abklären, checken, was möglich ist, was ich machen kann, wie wir zusammenarbeiten können, aber auch, was ich für technische Anforderungen habe. Denn klar, wenn ich irgendwie mit meinem Kronleuchter oder mit meinem Zierat oder mit irgendwas anderem irgendwo in einem Zirkus performe, dann sage ich, ich brauche 6x6 Meter harten Boden und die verstehen, was ich meine. Das haben sie jetzt natürlich auch verstanden, das glaube ich, versteht jeder. Aber sobald du halt kommst mit einem Technical Rider von deinem Aerial Chandelier, den du irgendwo aufhängen musst, müssen die Leute ja verstehen, wie der denn hängen soll, was, wie der hochgezogen werden soll, wie frei, also wie sehr das schwingen darf, schwingen muss. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie man sowas aufhängt. Und Produktionen, die sowas nicht so oft machen, brauchen da halt teilweise Input. Und ich glaube, in diesem Fall ging es aber auch ganz stark darum, mich einfach kennenzulernen. Weil in vielen Produktionen arbeitet man einfach sehr eng zusammen und man möchte einfach auch sicher gehen, dass es eine Zusammenarbeit wird, die Spaß macht für alle Leute. Und gerade in diesem Fall wäre zum Beispiel eine längere Creation-Periode mit dabei. Da verbringt man sehr viel Zeit miteinander und da muss man halt gucken, sind die Leute offen, Sachen auszuprobieren? Sind die Leute interessiert, einfach ja, Sachen auszutesten, vielleicht auch Sachen zu lernen, vielleicht auch Sachen zu machen, die vielleicht außerhalb von der Komfortzone sind? Und das merkt man halt erst, wenn man die Person kennengelernt hat. Ich bin also ganz früh, Freitagmorgen, hier in den Flieger gestiegen. Das war so früh am Morgen, dass ich hier von Leuten, die betrunken waren, angelabert worden bin, während ich auf mein Taxi wartete, die abends noch weg waren. Mein Taxi kam um 5.30 Uhr an einem Freitagmorgen, also es war sozusagen Donnerstagnacht. Und es war hier vor Moulin Rouge noch Ultra-Party-Stimmung. Ich hatte schon fast Sorge, ich habe ein Uber bestellt, ich habe schon fast Sorge gehabt, dass ich kein Uber kriege, weil so viel los war, dass um die Uhrzeit alle Leute nach Hause gefahren sind und vielleicht kein Uber zum Flughafen fahren wollte. War aber nicht der Fall. Ein Uber ist dann doch gekommen und hat mich zum Flughafen gebracht. Es gab keine direkten Flüge von Paris nach Salzburg. Das hat mich irgendwie sehr irritiert. Ich dachte eigentlich, innerhalb von Europa gibt es irgendwie so überall hin direkte Flüge. Aber um nicht umsteigen zu müssen, bin ich nach München geflogen und bin dort in den Zug gestiegen und war dann um kurz vor 12 in Salzburg. Also war schon eine längere Reise, aber fühlte sich irgendwie gar nicht so lang an. Und bin dort abgeholt worden, hatte dann meine ganzen Proben und Termine und Sachen, die wir gemacht haben. Und dann am frühen Abend wurde ich dann entlassen. Bei solchen Reisen werden natürlich die Reisekosten übernommen. Das wurde ich auch hier in meinen Fragestickern gefragt, auf die ich gleich auch nochmal zurückgehen werde. Immer wenn ich geschäftlich reise, werden die Fahrtkosten übernommen. Wenn mich das Moulin Rouge anruft und die wollen mich haben, werden die Flüge immer übernommen. Hier im Apartment kann ich umsonst wohnen. Und wenn ich sonst irgendwo geschäftlich bin, für eine Zirkusproduktion wird immer Flug, Reisekosten, Übernachtung, das wird alles komplett übernommen. Wo es nicht übernommen wird, ist, wenn ich mich entscheide, irgendwo hinzufahren. Also wenn ich sage, ich gehe dieses Jahr zum Monte Carlo Zirkusfestival, weil ich mir das angucken will, dann zahle ich das. Das ist natürlich dann auch eine geschäftliche Ausgabe für mein Unternehmen, aber trotzdem ist es eine Ausgabe von mir. Während, wenn ich irgendwohin eingeladen werde, wird es übernommen. Und es ist immer sehr cool, weil dann teilweise auch Hotels für mich gebucht werden. Jetzt war zum Beispiel auch ein sehr süßes Hotel. Und weil man so dann auch eher irgendwo hinfährt, einfach so. Also wenn die sagen, hey Lea, kommst du vorbei, dann ist es sozusagen so ein 50-50. Ich werde dafür nicht bezahlt, meine Zeit ist nicht bezahlt. Und das ist sozusagen mein Invest in dieses Projekt von vornherein, dass ich sage, hey, ja klar, lass uns das treffen. Ich investiere diese Zeit, weil ich glaube, das ist ein cooles Projekt. Und sie investieren halt das Budget, mich herkommen zu lassen. Und ich hatte dementsprechend dann am Nachmittag, später Nachmittag waren wir dann fertig. Und dann hatte ich aber noch Zeit, weil ich bin ja erst am nächsten Tag zurückgeflogen. Und ich dachte so ein bisschen, naja, wenn das Projekt zustande kommt, dann werde ich ja längere Zeit in Salzburg sein. Also ich muss mir jetzt nicht irgendwie auf Hauruck alle Sehenswürdigkeiten hier angucken. Aber mir so ein bisschen Gefühl zu machen für die Stadt wäre ja schon cool. Und vor allem, ich meine, ich war allein in Salzburg. Was macht man? Man geht einfach mal los, ein bisschen exploren. Und ich hatte mir ein kleines Sommerkleid gekauft und ich hatte lustigerweise so hohe Schuhe mitgenommen. Das war gar nicht, weil ich irgendwie abends weggehen wollte mit hohen Schuhen, sondern weil, als ich ursprünglich hier nach Paris gekommen bin, ich bin ja schon seit Januar hier in Paris, habe ich nur Winterschuhe mitgebracht, also meine Doc Martens Boots und dann so höhere Sandalen. Das war aber auch nicht mehr so, glaube ich, zum Weggehschuh gedacht. Ich habe aber keine Sneaker mitgebracht, weil ich halt begrenzt war in meinem Gepäck und ich hatte schon Running-Schuhe dabei. Ich hatte schon genug Schuhe, aber ich hatte halt keine Sneaker, weil ich dachte, naja, irgendwann in der Zwischenzeit werde ich ja nochmal zurück nach Ulm kommen oder vielleicht kaufe ich mir Sneaker oder so. Aber dachte hauptsächlich eher, ich komme bestimmt nochmal nach Ulm. Ich bin aber in dieser ganzen Zeit nicht mehr nach Ulm gefahren, da ist nochmal so mein Kinderzimmer von früher und das ist so mein Hauptmittelpunkt an Sachen, die ich besitze, sind in Ulm. Und das heißt, dementsprechend sind alle meine Sommersachen und auch Sneaker und diese ganzen Sachen immer noch nicht hier, sondern die sind halt alle in Ulm geblieben. Und mir ist dann aufgefallen, jetzt letzte Woche ist es so heiß geworden in Paris, dass ich halt keine Winterschuhe mehr tragen kann, aber auch keine Winterkleidung mehr tragen kann. Das heißt, ich war einen Tag in so einem Secondhand-Laden, habe mir ein Kleidchen gekauft, ein paar Tops gekauft, einfach ein paar Sommersachen. Ich brauche noch ein paar Shorts und ich brauche noch Sneaker. Und dann bin ich erstmal gut, weil ich brauche nicht so viel Kleidung. Ich bin auch vom Mensch her jemand, ich trage auch gerne die gleiche Kleidung. Ist nicht schlimm, wenn es nicht alles jeden Tag ein neuer Look ist. Aber ein bisschen Kleidung, die nicht zu heiß ist, brauchte man. Und ich habe halt keine Sneaker. Das heißt, ich habe mitgenommen meine hohen Schuhe, Sandalen, einfach nur, damit ich nicht in Winterschuhen dann auftreten, dahin fahren muss. Und ich, das ist auch gar nicht wahr. Ich bin eigentlich hingefahren in meinen Running-Shoes, sah aber so doof aus, Running-Shoes zu einem Kleid anzuziehen, dass ich halt diese hohen Sandalen angezogen habe. Und dachte mir so, naja, ist doch süß, ein kleiner süßer Sommerlook. Ich gehe jetzt auf ein Date mit mir selber. Ich gucke mir einfach mal Straßburg an. Und bin dann einfach mal so losgelaufen, um zu gucken, was es denn so gibt. Und lief dann so durch die Stadt, dann merkte ich, oh, da ist irgendwie so eine Art von Volksfest, da wurde es immer ein bisschen lauter und betrunkener und dann war ich so, ah, vielleicht nicht so mein Vibe, drehte wieder um, ging in eine andere Richtung und dann war ich so, oh, guck mal, da kann man hochgehen, da waren so ein paar Touristen, die sind da so hochgegangen und dann dachte ich, ach, da kann man von da oben, kann man so einen schönen Blick haben auf die Stadt. Dann ging ich da so hoch und es ging immer höher und höher und dann waren da irgendwie Treppenstufen und dann war es irgendwann, dann fing es an, ein bisschen anstrengend zu werden und ich merkte so, boah, eigentlich ist es jetzt für meine hohen Schuhe und mein Kleidchen irgendwie nicht genau der Look. Aber ich wollte dann nicht mehr umdrehen und komplett wieder zurücklaufen, weil ich war da vorher schon einmal umgedreht und es sah schon nett aus da oben und ich dachte halt so, ja, wahrscheinlich ist gar nicht mehr so weit und dann bin ich oben und dann gehe ich einfach woanders wieder runter und dann gehe ich wieder in die Stadt. Und der Weg ging immer weiter und weiter und wurde dann irgendwie zu so einer Art Wanderweg und dann kamen mir Fahrradfahrer entgegen und Wanderer entgegen und dann irgendwann kam so ein skurriler Moment, wo ich einfach merkte, okay, ich bin hier voll am falschen Ort. Das ist ein Wanderweg und du bist hier mit deinen hohen Schuhen und deinem Kleidchen und läufst hier rum. Da musste ich sehr, sehr über mich selber lachen. Es kamen auch einige Leute an mir vorbei, die mich angeguckt haben, wie wenn ich irgendwie vom Mond kommen würde, weil es halt wirklich nicht der Ort war. Aber ich hatte einen wirklich schönen Blick über Salzburg. Ich konnte sehen, es ist eine ganz süße Stadt und ich habe es dann geschafft, mit einigen Umwegen dann auch wieder in die Stadt zu kommen. Hatte dann eine sehr große Blase, aber das gehört mir dazu. Ich hatte trotzdem ein bisschen Adventure, ein bisschen Spaß und hatte so einen Vibe gekriegt für die Stadt und muss sagen, doch, hat mir gut gefallen vom Vibe her. Das heißt, wenn dieses Projekt zustande kommt, was es wahrscheinlich wird, aber man weiß ja nie, wenn es zustande kommt, erzähle ich euch davon und dann erzähle ich natürlich auch die ganzen Details und wo man Tickets kaufen kann und was das alles ist. Es ist auf jeden Fall eine Show, zu der man Tickets kaufen kann. Ein etwas anderes Projekt, anders als Sachen, die ich sonst mache. Das heißt, vielleicht für euch interessant. Erzähle ich mehr von, wenn es in trockenen Tüchern ist. Ich habe auf Instagram einen Fragesticker gestickert, weil ihr schickt mir zwar regelmäßig Sprachnachrichten und das liebe ich total, weil ich finde, das bringt auch noch ein bisschen mehr Dynamik in den Podcast rein, aber ich habe gemerkt, dass nicht alle Leute sich so wohlfühlen mit Sprachnachrichten. Deswegen gibt es diese Woche eine Instagram Q&A Nachrichten-Beantwortung und ich finde, ich stelle euch immer gerne die Frage, weil ich habe meistens so meine Themen, über die ich reden möchte und manchmal sind es aktuelle Sachen, manchmal sind es generellere Sachen. Aber die Fragen, die ihr stellt, sind meistens andere Sachen als die, die ich im Kopf hatte. Und deswegen finde ich, hilft es mir total, da so Anhaltspunkte zu haben. Und ich finde es auch total toll, dass ihr immer wieder Fragen stellt, auch wenn ich gefühlt irgendwie jede Woche mal einen Fragesticker reinhau, ist immer was mit dabei, wo ich auch das Gefühl habe, da kann ich was Cooles zu erzählen. Von dem her, lasst uns doch mal direkt reinstarten. Frage Nummer 1, wirst du das Moulin Rouge vermissen? Also ich bin jetzt noch bis zum 10. Juni hier in Paris im Moulin Rouge und werde dann gehen und wir haben auch keinen weiteren Vertrag in der Zukunft unterschrieben. Das heißt, ist es wirklich, ich werde jetzt gehen aus Paris. Klar werde ich das vermissen. Also wir haben hier so viel Zeit verbracht. Ich glaube, das werde ich auch nächste Woche mit Francis bestimmt nochmal ein bisschen erzählen. Wir sind ja schon seit 2016 hier. Also das erste Mal, wo wir 2 Monate hier waren, war 2016. Da waren wir 2 Jahre, 17, 18, komplett hier. 19 haben wir immer wieder replaced und dann war die Pandemie und dann seitdem waren wir einmal 2 Monate, zweimal 6 Monate und jetzt noch einmal 6 Monate, aber Halbzeit. Das heißt, echt, echt, echt viele Shows haben wir hier gespielt und viel Zeit haben wir hier verbracht. Und natürlich wird man das vermissen, aber ich weiß auch, es ist Zeit zu gehen. Manchmal gibt es einfach Momente im Leben, da muss man Sachen verändern, da muss man gehen, auch wenn es noch gut ist. Man muss nicht immer gehen, wenn es schlecht ist, sondern es ist einfach Zeit für was Neues. Das heißt, klar werde ich es vermissen, vor allem diesen Trainingsraum hier zu haben und diese Routine zu haben und mein Apartment und meine Kaffeemaschine. Ich habe so viele Sachen, die werde ich vermissen. Aber ich freue mich auch auf, was es jetzt für Möglichkeiten gibt, auf den neuen Abschnitt, auch gerade auf das Ungewisse. Also es ist wirklich so, dass ich jetzt auch nicht so richtig weiß, was als nächstes kommt. Ich habe einige Projekte, aber Ja, das muss ich vielleicht noch mal ein bisschen später erzählen. Wohnung, also mein Ziel ist es jetzt im Moment, eine eigene Wohnung aufzubauen. Ich habe da auch einen Prospekt in Hamburg. Das heißt, ich werde den Sommer jetzt erstmal in Hamburg verbringen, in einer eigenen Wohnung. Und ich möchte, wie ich so, als ich angefangen habe mit dem Podcast, so ein bisschen erzählt habe, dass mir einfach eine Community fehlt und ein Ort fehlt mit Menschen und ich einfach ein bisschen ankommen möchte. Und das möchte ich versuchen, diesen Sommer zu starten. Mal gucken, ob ich dann genug Zeit auch habe zum Ankommen, weil man braucht ja Zeit zum Ankommen. Aber das ist im Moment der Plan. Wie haben ich und Francis uns gefunden und beschlossen, dass wir ein Paar auf der Bühne sein wollen? Das werden wir bestimmt auch nächste Woche ein bisschen mehr besprechen, aber kennengelernt haben wir uns auf der Zirkusschule in Montreal. Und dass wir ein Paar auf der Bühne sein wollen, hat sich einfach so ergeben, weil wir einfach eine sehr innige Beziehung haben und wir sind sehr, sehr eng befreundet. Und in der Schule war es ein bisschen verpönt, so Liebesgeschichten zu machen, weil das einfach schon sehr oft gemacht worden ist. Und wir haben aber gemeint, das passt zu uns aber am besten. Also es ist irgendwie dieses Kennenlernen, dieses sich miteinander irgendwie gut verstehen, dass es schön ist, dass es aufregend ist, dass es toll ist, dass man sich anguckt und dass man sich mag. Das sind alles Emotionen, die echt sind und wir haben dann einfach darauf aufgebaut und wir wollten auch eine Nummer machen, die alle Leute anspricht. Liebe, verliebt sein, kennen alle Menschen, das ist ein universelles Gefühl, da kann man auch ganz viel reininterpretieren beziehungsweise ganz viel auch sich selbst sehen und sich selbst erkennen in so einer Nummer und das war uns ganz wichtig und deswegen haben wir uns entschlossen, ein Paar zu sein auf der Bühne und jetzt nicht irgendwie Freunde oder so. War so halb kalkuliert und halb ist es einfach so entstanden. Könntest du dir vorstellen, auch mal Kurse zu geben oder andere zu trainieren? Also ich bin eigentlich gar nicht so gerne Trainerin. Ich glaube, ich bin eine gute Trainerin, mir ist ja schon öfter mal gesagt worden. Aber für mich ist es zu anstrengend. Es raubt mir so viel Energie und gibt mir nicht genug Energie zurück. Und ich bin jemand, ich habe sehr viel Energie, aber ich achte auch drauf, wo ich Energie reinstecke und es gibt Sachen, da stecke ich ganz viel Energie rein und es gibt mir dann noch mehr Energie zurück und beim anderen Leute trainieren ist es leider so, dass es kostet mich unglaublich viel Energie und die ist dann einfach verschwunden. Und was ich ganz, ganz schwierig finde, sind Anfängerkurse, also Leute, die gar nichts können. Das mache ich zwar hin und wieder mal, dass ich halt jemanden irgendwie Sierad beibringe für ein Video oder für irgendwie Freunde, also Leute, die mich kennen, das mache ich gerne. Aber jetzt zu sagen, ich mache einen Workshop und biete das an in dem Verein, ist, glaube ich, nicht, ich glaube, da ist mein Potenzial nicht an der richtigen Stelle ausgenutzt. Ich glaube, das ist, ich glaube, ich könnte andere Sachen machen, um Sachen zurückzugeben an andere Menschen, die besser sind, als zu trainieren. Was ich mag, ist so eine Art Mentor zu sein. Also manchmal kriege ich irgendwie Nachrichten von jungen Artisten, die irgendwie Hilfe brauchen oder die ein paar Tipps brauchen oder die mir irgendwas erzählen. Gerade auch manchmal treffe ich bei Shows junge Artisten, die mir dann erzählen, was sie gerade arbeiten. Und dann sage ich auch immer, hey, dann schickt mir die Videos. Ich möchte sehen, was ihr macht. Ich möchte sehen, auf welchem Level ihr seid. Das gibt mir nämlich viel, wenn ich ein paar Tipps geben kann, ein paar Anhaltspunkte geben kann und so Leute weiterbringen kann. Und auch wenn ich längere Zeit in Kontakt bin mit Menschen, das finde ich auch total cool. Also wenn ich sozusagen den Weg dann auch weiter verfolgen kann. Aber dieses jeden Tag in der Halle stehen und jemand anderen zu trainieren, kann ich mir im Moment gar nicht vorstellen. Müssen wir hier im Moulin Rouge in Paris irgendwelche Rehearsals oder so Tanztrainings absolvieren oder überhaupt Trainings als Artisten? Weil nämlich die Tänzerinnen, die haben regelmäßig Training und die haben regelmäßig so Rehearsals. Nein, haben wir nicht. Wir haben hier gar keine verpflichtende Sachen außer unsere Show. Wir machen auch ganz wenig Presse. Wenn wir Presse machen, ist es auch nur unsere eigene Presse. Machen die Tänzerinnen ja sehr viel mehr. Die machen manchmal auch noch Fernsehshows und so. Das ist einfach, liegt daran, weil wir eingekauft sind mit unserer Nummer. Also im Prinzip sind wir eingekauft so, wie das ist. Die Nummer ist so, wie sie sein soll. Und die gehört auch uns. Also das ist auch rechtlich unsere Nummer. Das heißt, man kann uns da auch gar nicht so viel mit reinreden hier. Und es ist aber vor allem so, dass sie das gar nicht wollen. Also sie wollen nicht irgendwie zu irgendwas Stellung nehmen, wovon sie in Anführungszeichen keine Ahnung haben. Ist aber nicht wahr. Also sie könnten, und es würde mich auch gar nicht stören, wenn jemand uns irgendwie Tipps geben würde oder Notes, sagt man, wenn jemand uns Notes geben würde, würde mich das gar nicht stören. Was wir manchmal machen, ist, dass wir uns Videos angucken. Also es wird ja jede Show hier mitgefilmt und das kann man dann immer angucken. Das heißt, was wir manchmal machen, ist, dass wir uns die Nummer angucken danach und uns selber Korrektionen geben und dass wir manchmal selber trainieren. Aber wir trainieren eigentlich nur selber, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Sonst, wenn die Nummer in Ordnung war oder nur kleine Fehler war, schreiben wir die Fehler auf und versuchen das dann nächstes Mal besser zu machen. Und nur wenn ein Fehler immer wieder auftritt und wir den nicht korrigieren können auf der Bühne, dann trainieren wir und dann machen wir das aber komplett alleine. Oh, voll die gute Frage. Wie handeln die Menschen in deinem Leben, zum Beispiel Francis, öffentliche Personen zu werden Also nicht, wie handeln die das, dass ich eine öffentliche Person bin, sondern wie handeln die das, dass sie eine werden, dadurch, dass sie ja auch in den Videos vorkommen. Und das ist ganz lustig, weil ich werde ja öfter mal auf der Straße erkannt. Manchmal wird mittlerweile auch Francis erkannt, manchmal wird er auch erkannt, ohne dass ich dabei bin. Und es ist für ihn immer was ganz Besonderes oder auch ein bisschen was Komisches, weil er es einfach gar nicht versteht, weil er die Videos ja nicht macht, weil er ist ja im Prinzip so Supporting Character, ist aber total gerne mit dabei und macht es super, super gerne schon von vornherein. Das ist so ein bisschen seine Art, mich zu unterstützen, aber ich glaube, ihm macht es auch Spaß vor der Kamera. Ihm macht es nur nicht ganz so viel Spaß zu schneiden, aber die Sachen vor der Kamera machen ihm schon Spaß. Und ich glaube, ihm wurde gar nicht so richtig bewusst oder ihm war gar nicht so richtig bewusst, dass wenn er anfängt, auch in den Videos zu sein, dass er dann ja auch irgendwie eine öffentliche Person wird, obwohl das ja nicht richtig wird, weil er es ja selber nicht richtig macht, sondern nur so mitdokumentiert wird. Und dann irgendwann wird einem das aber bewusst. Und mir war das aber von vornherein bewusst, dass wenn ich Leute mit in meine Videos nehme, dass die dann ja auch irgendwie zur öffentlichen Person werden und auch irgendwie erkannt werden. Deswegen war es mir auch immer wichtig, dass die Personen das auch wollen. Das heißt, ich habe auch immer, wenn es Leute gab in meinen Videos oder Leute gibt in meinen Videos, ich habe die immer gefragt. Und was mir persönlich auch immer wichtig ist, ist, dass es eine Person ist, wo ich auch weiß, dass wir uns in echt gut verstehen. Also was ich ganz schwierig finde, es gibt ja so Creator-Häuser oder teilweise auch so Beziehungen, die es gibt für Social Media, wo man dann gar nicht mehr so richtig weiß, verbringt man jetzt Zeit mit der Person, um Content zu machen, oder verbringt man Zeit mit der Person, weil man die Person mag. Und mir war es immer wichtig und ist es auch immer wichtig, dass Leute, die in meinen Videos vorkommen, entweder Leute sind, die sind wirklich nur für eine Kollaboration, aber dann ist es so ein One-Off-Video. Dann ist es einfach, ein anderer Creator möchte das Zierrad ausprobieren oder ich probiere irgendwas aus und dann trifft man sich einen Tag für einen Videodreh und macht es. Das habe ich bisher aber nur ganz wenig gemacht. Dann sind es jetzt keine Freunde von mir, sondern es sind dann halt irgendwelche anderen Menschen, die auch Reichweite haben und man macht ein Video zusammen. Und sonst, alle anderen Videos, andere Leute, die in meinen Videos vorkommen, sind Menschen, mit denen ich auch in echt befreundet bin. Also jetzt Francis und ich, wir filmen nicht mal 1% von unserer Zeit zusammen für Videos. Also sogar wahrscheinlich nur 0,1%, weil wir verbringen sehr viel Zeit zusammen. Wir sind jeden Abend zusammen in der Show. Wir machen auch sehr viel als Freunde zusammen. Und manchmal posten wir dann ein Foto dazu. Manchmal machen wir ein Video dazu. Aber wir machen fast alles, was wir machen, ohne Kamera, ohne irgendwie Content, sondern wir sind beste Freunde seit langer Zeit. Und das ist das Wichtigste. Dann gibt es in meinen Videos hin und wieder mal Sina, die vorkommt. Die ist meine Managerin, die ist aber auch meine Businesspartnerin und die ist auch eine Freundin von früher. Und die kommt jetzt nach und nach immer mehr vor in Videos, weil ich sie mehr zeigen möchte. Also gar nicht so sehr, sie ist gar nicht so jemand, die so sehr in die Öffentlichkeit möchte unbedingt, weil sie vom Typ her ja auch wirklich, also jemand, der Management macht, ist jemand, der hinter den Kulissen arbeitet, der so darauf achtet, dass alles einfach zusammengehalten wird und dass es alles funktioniert. Ich glaube, sie wäre super gut auch als öffentliche Person. Sie kann auch sehr gut reden, finde ich. Und sie kann sehr gut auch Leute motivieren und mitziehen. Und auch auf der Bühne sehe ich sie total. Und vielleicht passiert es auch irgendwann. Aber es war nie so richtig ihr Ziel, öffentlich zu werden. Und ich finde es immer so doof, wenn andere Content Creator, aber auch nicht nur Content Creator, sondern auch so Schauspieler oder so, wenn die halt ein Management haben oder ein ganzes Team an Menschen um die herum, aber man gar nicht weiß, wer das ist oder was die tun. Und mir war das ganz wichtig, dass sobald ich Sina mit in meinen Projekten habe, dass ihr dann auch wisst, wer Sina ist. Weil sonst ist es immer so, man muss dann immer erklären, ja, das macht mein Team, das macht mein Management. Ich finde es viel cooler, wenn ich zum Beispiel eine Anfrage kriege und ich eine E-Mail, die E-Mails reichen mich immer als erstes mich und dann leite ich sie weiter an Sina oder ich beantworte sie direkt und Sina ist dann in CC. Dass die Leute Sina schon kennen als mein Management und dass sie sozusagen schreiben könnten, hey Lea, hey Sina. Oder wenn sie einfach nur schreiben, hey Lea, wir suchen und dass ich dann antworten kann, Sina kümmert sich drum. Und dass man sozusagen weiß, wer Sina ist. Das finde ich total cool und ist mein Ziel. Das heißt, sie ist immer wieder in den Videos auch mit drin, um auch diesen ganzen Teil transparenter zu machen und auch echt zu machen. Und sie ist zum Beispiel, also bei Zirkus Lea Live macht sie ja die ganze Organisation im Hintergrund, das ist super viel Arbeit und sie wird auch vor Ort sein. Und sie ist auch schon mal erkannt worden, ihr Auto ist auch schon mal erkannt worden. Ich finde es halt auch mega cool, wenn ihr dann bei Zirkus Lea Live in Berlin seid. By the way, kleiner Plug, es gibt Tickets für Zirkus Lea Live am 17. Oktober, meine allererste eigene selbstproduzierte Show, die ich zusammen mit Sina produziere. Sie ist auch vor Ort. Das heißt, wenn ihr sie dann seht und sagt, hey Sina, wie geht's, finde ich das halt mega. Das heißt, auch das ist natürlich mit ihr abgesprochen. Das mache ich nicht einfach so, sondern wir wissen schon, was wir da machen, weil man ja auch immer nie weiß, wie viele Leute so ein Video erreicht, was das dann für alles noch so Sachen mitzieht. Das muss man schon so ein bisschen bedenken. Und mit wem ich jetzt angefangen habe, Videos zu drehen, ist mit Carina. Carina war ja auch schon mal im Podcast. Die kommt mich lustigerweise morgen besuchen. Die ist jetzt ein paar Tage hier. Wir werden auch Videos zusammen drehen. Und ist auch eine Freundin, mit der verstehe ich mich richtig gut. Und ist total toll, weil sie selbst auch schon Content macht. Das heißt, es ist nicht eine Person, die keinen Content macht, die dann in meinen Videos mit vorkommt, sondern wir können beide Videos machen und Content zusammen machen. Und das macht total Spaß. Das ist auch das erste Mal, dass ich so eine Erfahrung habe, also dass ich Leute in meinen Videos habe, die auch selber Videos machen. Das heißt, man kann sich sozusagen treffen auf einen Videodreh und dann machen beide ein Video draus und man kann auch in dem Content immer auch wieder über den anderen reden, dann ein Thema aufgreifen. Zum Beispiel fand ich es total lustig, ach so, Carina, ich habe hier gar nicht genug vorgestellt, wer Carina ist. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr das wisst, aber natürlich wisst ihr das nicht, weil Carina jetzt noch nicht in so vielen Videos war. Carina ist siebenfache Weltmeisterin im Rhönrad. Und Rhönrad und Zierrad, die sind ja beide im Prinzip nicht die gleiche Sportart, aber die beiden Sportarten gibt es beim gleichen Event. Also die Weltmeisterschaften jetzt im Juli sind für Zierrad und für Rhönrad. Und sie tritt an für Team Deutschland. Es ist seit heute bekannt, dass sie sich qualifiziert hat. Das heißt, sie ist im deutschen Nationalteam für Rhönrad und wird dort teilnehmen. Wir werden uns auf die WM auch zusammen vorbereiten. Das ist die Story. Sie ist siebenfache Weltmeisterin, sehr, 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 sehr gut, hat sehr viel Wettkampferfahrung. Sie ist aber auch Zirkusartistin. Also sie tritt auch auf und es gibt eine ganze Spezialfolge zusammen mit ihr. So müsste so 5 Folgen raus sein oder so. Vielleicht 7 Folgen raus sein. Mit ihr war das total organisch, zusammen Videos zu machen, weil wir halt beide Videos machen. Und da stellte sich jetzt nicht so sehr die Frage, ob man die Person dann in die Öffentlichkeit zieht, ob sie es will oder nicht, wie man das macht. Irgendwann, als Social Media ein bisschen größer geworden ist, musste man sich ja so entscheiden, was zeigt man nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Grenzen zu setzen, weil auch mir auffällt, obwohl ich eigentlich klar gezogene Grenzen habe, dass man die Grenzen immer wieder austestet und ausweitet. Umso privater Content ist, umso intimer Content ist, umso besser funktioniert er. Die intimsten Sachen sind die Sachen, die am besten funktionieren. Und man ist dann immer so ein bisschen geneigt, wenn man halt besser performende Videos machen möchte, dass man halt mehr von sich preisgibt. Deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, meine Eltern zeige ich nicht, um sie zu schützen, auch irgendwie deren Privatsphäre zu schützen, weil die natürlich jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen wollen und weil sie auch ein ganz normales Leben haben. Und natürlich passiert es manchmal durch Nachnamen oder durch, jetzt zum Beispiel war ich in einer größeren Zeitschrift in Ulm, wo ich herkomme, auf dem Cover, dann ist natürlich, und dann mit meinem Namen fett drauf, dann ist natürlich mein Vater, der auch in Ulm wohnt, mit dem gleichen Namen sehr oft drauf angesprochen worden und der fand es natürlich auch cool. Und dann ist es in so einem Setting von, man kennt sich, dann ist ja eine andere Geschichte, als wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwie random man angesprochen wird auf der Straße. Ich glaube, es würde sie gar nicht so stören, aber es ist, glaube ich, mehr so von mir aus eine Grenze gewesen, wo ich gesagt habe, hey, ich ziehe die Grenze hier. Mein Bruder ja, weil wir vielleicht irgendwann mal öffentliche Projekte in der Zukunft machen, um sich sozusagen diese Tür aufzuhalten, weil er auch ein cooler Charakter ist, der immer wieder mit vorkommt und ich es nice finde, auch ein bisschen was von ihm zu zeigen, wir uns auch sehr, sehr gut verstehen. Aber es ist wirklich nur so ein Side-Character. Meine Eltern nicht, Rest von meiner Familie auch nicht, es wird niemand gezeigt. Großeltern, Tanten, Onkel, Cousins, Partner von Partnern, diese ganzen Menschen werden einfach gar nicht gezeigt, um auch deren Privatsphäre zu schützen. Aber auch, weil es irgendwie dann nicht mehr so viel zu tun hat mit meinem Leben als Zirkusartistin. Mein ganzer Content ist ja, wie ist das Leben von einer Zirkusartistin wirklich? Es geht sehr, sehr um meinen Beruf. Es ist natürlich ein Lifestyle-Beruf, deswegen geht es auch um mein Leben drumherum und ich gebe so auch sehr viel Preis. Aber sonst soll es auch sehr motivierend und inspirierend sein. Aber was jetzt meine Tante macht, ist, glaube ich, irgendwie dann nicht mehr so relevant und verliert sich dann irgendwie auch. Und das andere Thema, wo ich eigentlich eine große Grenze auch gezogen habe, ist bei Privatsphäre, also bei Beziehungen zum Beispiel, habe ich immer gesagt, Beziehungen zeige ich nicht, beziehungsweise ich äußere mich nicht dazu, also dass ich, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht. Ich glaube, ich habe es mal gesagt, aber ich zeige sozusagen meinen Partner nicht. Natürlich ist es aber so, dass wenn man mit jemandem zusammen ist und der Partner sehr viel mit dabei ist, dass der vielleicht schon mal irgendwo mit vorkommt oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass der dann komplett ausgespart werden muss, sondern ich glaube, für Leute, die mich kennen oder auch Leute, die wirklich im Detail alles verfolgt haben auf allen Kanälen, man schon mitbekommen konnte, wenn ich in Beziehungen war oder mit wem ich in Beziehungen war. Aber es war irgendwie nie so der Fokus in meinem Content. Ich wollte nie irgendwie Couples-Content machen oder das zu sehr darum herum machen, weil es einfach nicht der Fokus ist. Und klar kann es sein, dass ich in der Zukunft vielleicht mal mit jemandem zusammen bin, wo es sich ergibt, wo das passt, dass man sagt, hey, wir sind öffentlich ein Paar, wir sind zusammen, wir machen Content zusammen, das ist einfach passend, wenn man zum Beispiel irgendwie mit einem anderen Content Creator zusammen ist oder wenn man mit jemandem zusammen ist, der die Öffentlichkeit möchte und man das irgendwie macht. Aber ich glaube, man muss sich auch da ganz klar im Klaren darüber sein, dass das ist total toll und schön, wenn man in einer Beziehung ist, aber wenn die Beziehung halt vorbei ist, dann muss man sich dann halt auch öffentlich äußern. Wenn man sich aber zu einer Beziehung nie öffentlich geäußert hat, also wenn man gar nicht weiß, ob es eine Beziehung gab oder nicht, dann glaube ich, muss man sich auch nicht äußern, wenn die Beziehung nicht mehr da ist. Es ist auch so ein Thema, es wird immer wieder aufgegriffen bei gerade so, ja, so Business-Podcasts oder Influencer-Podcasts, so was ist das, wie macht man das richtig? Also was ist so das Handbook für Social Media? Und da gibt es halt so zwei Seiten. Es gibt Leute, die sagen, hey, man teilt so viel man möchte. Und ab dem Moment, wo man nicht mehr teilen möchte, ist man den Leuten auch nichts mehr schuldig. Und es gibt andere Leute, die sagen, wenn man die guten Seiten von einer Sache zeigt, muss man auch die schlechten Sachen zeigen. Also man ist den Leuten das schon schuldig. Man kann nicht nur die Schokoladenseiten zeigen und nicht die anderen Sachen. Ich weiß nicht genau, wo ich da stehe. Also ich versuche zu meinem Job so transparent wie möglich zu sein und so echt wie möglich zu sein. Gleichzeitig kann ich aber nicht, also wenn mal Sachen nicht gut gelaufen sind, die aber irgendwie dazu führen würden, dass ich halt irgendjemanden rufschädigend hier über den reden würde oder wenn ich halt irgendwie einen Job verlieren würde darüber, dass ich halt irgendwas Schlechtes sage, das kann ich natürlich nicht machen. Das heißt, da muss man vorsichtig sein. Und ich weiß auch gar nicht, ob wenn ich Videos mit einer Person zusammen mache, also jetzt zum Beispiel mit Francis, wird er dann automatisch auch zu einer öffentlichen Person, wenn er die Videos gar nicht selber gemacht hat, sondern ich die von ihm gemacht habe? Was ist dann die Definition von öffentlicher Person? Das ist mir eigentlich gar nicht so richtig bewusst, weil wahrscheinlich ist er es irgendwo, aber vielleicht ist es auch irgendwie nicht. Boah, ich habe mich viel zu lange auf dieser Frage aufgehalten. Lass uns mal die nächsten Folgen ein bisschen schneller und zügiger machen. Habe ich schon mal Blindfolded Zierrat ausprobiert, also Zierrat, wo man die Augen verbunden hat. Augen verbunden habe ich noch nie probiert, nur mit Augen zu. Ist eine super Übung, um einfach ein besseres Körpergefühl zu kriegen. In welcher Stadt würde ich gerne mal länger wohnen? Also im Moment als nächstes möchte ich gerne längere Zeit in Hamburg wohnen und mir angucken, wie mir das gefällt, ob ich da Spaß dran habe, ob ich die Stadt mag. In der Zukunft, wer weiß, vielleicht geht es auch nochmal ins Ausland, wer weiß, das kann ich gerade irgendwie gar nicht einschätzen. Im Moment möchte ich mich wieder mehr zurück nach Deutschland. Ich war einfach schon so viel auf der ganzen Welt unterwegs. Da gibt es gerade keine Stadt, wo ich sage, oh, da will ich unbedingt hin. Hast du einen Autoführerschein? Hast du Auto je gefahren? Ja, ich habe einen Autoführerschein und ich fahre auch Auto, so zweimal im Jahr. Ich glaube, ich kann einigermaßen okay Auto fahren. Ich fahre auch eigentlich ganz gerne Auto. Es passiert einfach nur nicht so oft. Und das letzte Mal, wo ich Auto gefahren bin, war zusammen mit Ella, wo ich zu einem Qualifikationswettkampf gefahren bin. Da bin ich für sie gefahren. Aber ja, kommt so zweimal im Jahr vor. Und ich habe ihr auch erstmal gesagt, hey, ich fahre nicht so oft. Also wenn ich am Anfang ein paar Mal abwürge, dann bitte nicht judgen. Aber nein, so ist es nicht. Ich kann Auto fahren. Man sieht mich halt nur nie Auto fahren. Wie geht es mit dem Duo weiter, wenn ihr jetzt erstmal kein festes Engagement habt? Also, ihr kennt das Duo ja hauptsächlich aus dem Moulin Rouge. Und es ist ein festes Engagement, was wir längere Zeit gespielt haben und jetzt auch längere Zeit gemacht haben. Aber es gab auch viele Phasen in unserem Leben oder auch in meinem Leben, wo ich keine Festanstellung hatte, sondern wo ich wirklich nur freiberuflich gearbeitet habe. Das heißt, mit dem Duo geht es ganz genau so weiter wie davor. Einfach nur keine 6-monatige Sachen mehr, sondern halt kürzere Sachen. Wir haben ein Weihnachtsengagement, das muss ich noch ankündigen, wo das ist. Das ist unser nächstes längeres Engagement zusammen, davor vielleicht so ganz kleine Projekte, aber das Duo wird es weiterhin geben, da wird sich erstmal nichts verändern, es wird einfach nur zusätzlich dazu viele noch andere Projekte dazu geben. Und lass uns noch mal eine letzte Frage beantwortet, mal gucken, was hier noch ist. Ach, guck mal, wieder eine Schwangerfrage. Was ist, wenn man schwanger wird, was macht man nach der Karriere? Also, erstens, wenn man schwanger wird, heißt es nicht Ende der Karriere. Das ist in keinem Job so und auch im Zirkusartistenjob nicht so. Man kann schwanger werden, ein Kind kriegen und dann weiter den Job machen. Ich kenne ganz viele Artisten, die das machen und das ist gar kein Problem. Was ist, wenn man schwanger wird? Naja, dann muss man halt ab einem bestimmten Monat aussetzen, beziehungsweise je nachdem, was man für eine Show performt, was man in der Show macht, kann man weiter performen oder auch nicht. Das ist, glaube ich, auch immer sehr abhängig von der Schwangerschaft. Ist man irgendwann wahrscheinlich pausiert. Dann wäre die andere Frage, die jetzt sozusagen dann dazugehört, was macht man nach der Karriere? Man muss sich eine Zirkusartistenkarriere so vorstellen, dass die ist so und so lange mit dieser Nummer auf der Bühne und danach kann man sich entscheiden, ob man weiterhin auf der Bühne sein möchte mit etwas, das vielleicht weniger akrobatisch ist oder ob man mehr von der Bühne runtergehen möchte, aber in einem gleichen Feld arbeiten möchte oder ob man was ganz anderes machen möchte. Und für mich ist es ganz klar, ich möchte weiterhin im Zirkus arbeiten, das möchte ich für immer und am liebsten auch für immer auf der Bühne, weil mir das am meisten Spaß macht. Klar, realistisch gesehen kann ich vielleicht nicht für immer die Nummern spielen, die ich jetzt spiele, aber vielleicht Variationen davon. Bei dem letzten Wettkampf hat Marion mitgeturnt. Marion ist 60 und die macht immer noch sehr krasse Moves, beziehungsweise sie hat erst hier angefangen mit 50 und macht krasse Moves. Das heißt, ich, die angefangen habe mit Zio mit 19, mit so Muscle Memory und so, bin ich mir ganz sicher, dass ich mit 60 noch ganz viele Sachen kann. Das heißt, mein großes Ziel ist es, auch bis 60 oder bis 70 oder vielleicht auch bis 80 auf der Bühne zu stehen. Was viele andere machen, ist, dass sie irgendwann halt vielleicht nicht mehr so viel Lust haben auf die Bühne, nicht mehr so viel Lust haben auf das Rumreisen, dass sie vielleicht noch mal was anderes lernen, was ganz komplett Neues machen. Aber heutzutage ist es so normal, dass man noch mal was anderes macht. Es ist so normal, dass man sich noch mal neu ausbildet, irgendwie den Job wechselt. Es ist so selten, dass man jetzt 2026 mit einem Job anfängt und den gleichen Job für immer durchführt. Wenn man sozusagen sagt, okay, wie sicher ist so ein Job? Im Moment mit AI und mit allen Sachen, die sich verändern im Leben, sind Sachen so unsicher, dass eigentlich der Job von einer Zirkusartistin wahrscheinlich dann doch noch irgendwie ein sicherer Job ist, weil Entertainment und Live-Entertainment wird es immer irgendwo geben. Das heißt, man muss diese Fragen sich anders stellen. Man muss sich fragen, worauf habe ich Lust? Was macht mir gerade Spaß? Würde es mir Spaß machen, diesen Job so und so weiterzuführen? Wie sieht mein Leben in 10 Jahren aus, wenn ich nichts verändere? Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, wenn ich Artisten sehe, die ein bisschen älter sind, die immer noch die gleichen Engagements spielen, in 10 Jahren möchte ich das nicht. In 10 Jahren möchte ich andere Sachen machen, meine eigenen Shows produzieren. Ich möchte mir aussuchen, wo ich performen kann. Ich möchte vielleicht auch Sachen hinter der Bühne machen. Ich möchte vielleicht eine Fernsehshow haben. Ich möchte moderieren. Es gibt einfach andere Themen, ein Business aufbauen, die mich auch interessieren. Und ich möchte nicht einfach nur weiterhin die gleichen Engagements spielen und die gleiche Nummer spielen in 10 Jahren. Dann hätte ich irgendwie das Gefühl, ich wäre nicht weitergekommen, ich hätte mich nicht weiterentwickelt, es wäre nichts verändert. Und das ist natürlich auch jetzt ein Grund, warum wir das Moulin Rouge verlassen, ist einfach, wir haben das jetzt durchgespielt. Wir haben hier so viele Shows gespielt und es macht so viel Spaß, aber es gibt auch noch andere Dinge im Leben, es gibt auch noch andere Projekte und man muss dafür Platz machen. Und man kann halt nur andere Sachen machen, wenn man für die Platz gemacht hat. Man kann aber trotzdem immer wiederkommen. Es ist ja nicht so, dass ich dann nie wieder hier auftreten werde oder nie wieder hier auftreten kann, sondern es ist eher so, dass man sagt, hey, man macht Platz für was Neues und wenn das Neue dann doch nicht so spannend ist, dann kann man immer noch mal wieder zurückkommen. Und das gilt für die meisten Sachen im Leben und damit beende ich auch diese Folge. Es ist schon echt spät, ich schlafe auch schon fast ein. Ich hoffe, es war eine gute Folge, ich kann die gerade irgendwie nicht so gut einschätzen, weil ich teilweise das Gefühl habe, ich habe ein bisschen um den heißen Brei drumherum geredet. Passiert manchmal an so vollen Tagen wie heute, wo man letzte Sekunde im Moulin Rouge in Paris noch performen muss. Passiert es vielleicht, dass der Podcast dann etwas schläfrig wird gegen Ende. Aber dafür gibt es nächste Woche eine Folge mit Francis. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und jetzt gibt es erstmal eine spannende Woche wieder in Paris mit Besuch, verschiedenen Besuch. Ich habe gerade sehr viel Besuch und es macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich bin gerade irgendwie voll gehypt. Es passieren schöne Dinge im Leben und ich sehe die Dinge wirklich gerade sehr positiv und das macht mir sehr viel Spaß. Ich wünsche, das geht euch auch so und ich schicke euch in diese Woche mit einem Sound. Lass uns doch mal so einen Endsound machen, einfach nochmal so einen Telefoner. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal die richtigen Soundies. Bis dann!